RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 4. Februar 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das, und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Pujiastuti, Reza und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Regierung wird die kleinen entferntesten liegenden Inseln Indonesiens verifizieren. Amerikanischer Beschafter optimalisiert die Umweltzusammenarbeit mit Indonesien. Indonesische Polizei ruft die Gemeinschaft auf die regionalen Wahlen. Flughafen Buntukunik kann den Tourismus in Toraja ankurbeln. Indonesien und Sri Lanka haben großes Potenzial für Zusammenarbeit. Brawijaya Universität ist bereit, mit Kasachstan zusammenzuarbeiten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische See- und Fischereiministerium hat einige Prioritätsprogramme des Jahres 2017. Der Programm nach wird das indonesische See- und Fischereiministerium 111 kleine entfernte liegende Inseln Indonesiens überprüfen. Die Daten über diese Insel sammeln und sie zertifizieren. Dies teilte die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti am Freitag in Bandung, Westjava mit, als sie vor den Studenten des Technologieinstituts von Bandung ITB einen Vortrag hielt. Ministerin Susi Pujiastuti sagte weiter, die anderen Länder können damit keinen Anspruch auf das Eigentumsrecht dieser Inseln erheben. In ihrem Vortrag zum Thema die Prioritätsprogramme des indonesischen See- und Fischereiministeriums erklärte Minister Susi weiter, das indonesische See- und Fischereiministerium führe Zeit die Bildungs- und Trainingsprogramme durch. Ihr zufolge entspreche die Themen bei diesen Bildungsprogrammen den Visionen und Missionen der indonesischen Regierung. Die indonesischen Senaturreiche müssen von dem indonesischen Volk selbst bewirtschaftet werden, fügte Ministerin Susi hinzu. Der amerikanische Botschafter in Indonesien, Robert R. Donovan, und die indonesische Umwelt- und Forstwirtschaftsministerin Siti Nurbaya führten am Freitag in Jakarta ein Treffen durch, um die Zusammenarbeit im Umwelt- und Forstwirtschaftsbereich zu erörtern. Ministerin Siti Nurbaya teilte mit, die indonesische Regierung bemühe sich zurzeit darum, Ausnutzung der Wälder zu beschränken, die Konzessionserteiler zu disziplinieren und die Land- und Waldbrände zu kontrollieren. Ministerin City sagte weiter, das indonesische Umweltweisheit sowie auf die Aufrechterhaltung des Handelsrechts achten. Vor der Presse erklärte Botschafter Donovan, dass die amerikanische Regierung die Umwelt- und Forstaktivitäten in Indonesien wie die Landnutzung, die Stärkung der Gemeinschaft, die Aufrechterhaltung des Rechts und den Schutz gegen die Strände und die Küstenland unterstützen werde. Botschafter Donovan schenkte auch den Umweltaktivitäten in Süd-Sulawesi, West-Nusa Tenggara und Papua die Aufmerksamkeit, die dazu dienen, um sich an den Klimawandel anzupassen. Der Sprecher der indonesischen Polizei, Generalinspektor Boy Rafli Amar, rief die Unterstützer der Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeisterkandidaten und alle indonesischen Bürger auf, um die gleichzeitigen regionalen Oberhäupterwahlen des Jahres 2017 gelingen zu lassen. Am Freitag in Jakarta rief Generalinspektor die Gemeinschaft auch auf, vor und nach der Abstimmung keine Aufregungen zu machen, die Konflikte verursachen werden. Man könne damit die Auszählung der Stimmen problemlos durchführen, sagte er weiter. Ihm zufolge werde die Wahlkampagnenzeit fast enden. Die Ruhezeit finde vom 12. bis 14. Februar 2017 statt. Die regionalen Oberhäupterwahlen werden am 15. Februar 2017 in 101 indonesischen Regionen gleichzeitig durchgeführt werden, fügte Boy Rafli Amar hinzu. Der Bau des Flughafens Buntukunik in Süd-Sulawesi wird erst begonnen. Der Bürgermeister von Tana Toraja, Nicodemus Biringkanai, brachte aber am Freitag in Tana Toraja vor der Presse seine Überzeugung zum Ausdruck, dass der Flughafen Buntukunik den Tourismus in Toraja, Süd-Sulawesi, ankurbeln könne. Das Tourismuspotenzial in Toraja sei sehr groß, sagte er weiter. Man müsse aber den Tourismus in Toraja mit genügender Infrastruktur und Transportmitteln unterstützen. Die einzige, die den Tourismussektor ankurbeln könne, sei Flughafen, so sagte Bürgermeister Nicodemus. Ihm zufolge besuchen jedes Jahr 197.000 Touristen Tana Toraja. Bürgermeister Nicodemus setzt ein Ziel, in kommenden 2 Jahren gleichzeitig mit der Eröffnung des Flughafens Buntukuni 300.000 Touristen in Tana Toraja anzulocken. Im Bezirk Nord Tana Toraja befindet sich auch der Hafen Pingtiku mit der Startbahn mit der Länge von 1.300 Meter. Die Bezirksregierung wird die Startbahn bis zu 1.400 Meter ausbauen. Die Flugzeuge, die auf diesem Flughafen landen, sind die Flugzeuge von Typ ATR-42 und Fokker F-50. Als Länder, die durch den Indischen Ozean verbunden sind, verfügen Indonesien und Sri Lanka über großes Potenzial für Zusammenarbeit in einigen Sektoren. Über das Potenzial zwischen den beiden Ländern wird wahrscheinlich im kommenden März in der Mitte der Gipfelkonferenz der Association der Indischen Ozeanländer oder IORA in Jakarta diskutiert. Dies teilte der Botschafter Sri Lankas für Indonesien, Darsana Mahendra Perera, am Donnerstag in Jakarta bei einem Sonderinterview mit der Stimme Indonesiens mit.
So we are connected in a common heritage of the Indian Ocean.
Diese Länder werden von einem Erbe, nämlich Indischen Ozean, verbunden. Ich bin mir sicher, Potenzial zwischen beiden Ländern ist groß und ich glaube, dass Initiativen der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden sowie die Zusammenarbeit im Bereich der IORA-Länder, die einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft haben wird, wird im kommenden Konferenz auftauchen. Der Botschafter sagte dazu, Sri Lanka glaubt, dass die Erhöhung der Zusammenarbeit mit Indonesien gut laufen wird und der Wohlstand der beiden Gesellschaften voranbringen kann. Darüber hinaus haben Sri Lanka und Indonesien eine schon lange Freundschaft und durch harte Zeiten nach der Unabhängigkeit in der Vergangenheit gemeinsam gelungen. Brawijaya Universität in Malang, Ostjava, ist bereit, mit einigen Universitäten in Kasachstan auf dem Bereich Agrarforschung zusammenzuarbeiten. Die Universität selbst hat einige Universitäten in Kasachstan kontaktiert, um auf die Zusammenarbeit vorzubereiten. Wie von dem Botschafter Kasachstans für Indonesien, Akshat T. Orajbai, am Donnerstag, 2. Februar, angekündigt.
I visited last week Malang in East Java.
Letzte Woche besuchte ich Malang, Ostjava. Ich war überrascht, denn ich sah eine der größten Universitäten in Indonesien. Auf dem 5. Platz beträgt der Student ca. 60.000. Ich freue mich sehr darauf, dass Sie einen Kontakt mit Universitäten Kasachstans verbinden. Sie möchten einige wissenschaftliche Forschungen im Bereich Agrar und andere durchführen. Der Botschafter sagte ebenso, dass nicht nur die Universität Brawijaya die Zusammenarbeit auf Studentenaustausch vereinbart ist, hat auch einige Universitäten Indonesiens zuvor die Vereinbarung unterzeichnet. Eine von ihnen ist die Universität Gunadharma, die schon die Vereinbarung auf Studenten- und Dozentenaustausch vereinbart hat. Und nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, leicht bewölkt, wolkig, regnerisch, bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichten wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst, wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompass. Am Freitag, den 3. Februar 2017, schrieb Kompass die Übernahme der Bewirtschaftung der Oberschulen und der Berufsschulen wie folgt. Die offizielle Bewertung gegen die Übernahme der Bewirtschaftung der Oberschulen und der Berufsschulen von der Stadt- oder Bezirksregierung zu der Provinzregierung ist noch nicht da. Trotzdem entstehen bereits viele Probleme. Das Ernsthaftes ist das Lehrerproblem wie der Status der Lehrer, die Verbesserung der Fähigkeiten der Lehrer, die Zahl der Lehrer und so weiter. Das indonesische Innenministerium gibt bisher noch keine technische Anleitung heraus. Die technische Anleitung ist nötig, damit man die Kollision zwischen dem Gesetz über die Provinzregierung und dem Gesetz über die Übernahme der Bewirtschaftung der Oberschulen und der Berufsschulen vermeiden kann. Kompass zufolge ist die technische Anleitung eine Referenz und ein operationeller Standard für die Provinzregierung. Aufgrund der technischen Anleitung kann man die Probleme bei der Übernahme der Bewirtschaftung der Oberschulen und Berufsschulen bewältigen. Kompass hält dies nicht nur für die Übernahme der Befugnisse und die Budgetumleitung, aber auch für die Übernahme der Verantwortung. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Media Indonesia schrieb am Dienstag, 31. Januar 2017, erhalten die Würde der Richter des Verfassungsgerichts MK. Die politische Karriere des Richters des Verfassungsgerichts MK, Patrialis Akbar, wird in der Hand der indonesischen Antikorruptionskommission oder KPK beenden. Eine entscheidende Maßnahme gegen die Korruption ist nötig. Zuvor hatte Patrialis Akbar vom 1999 bis 2009 einen Abgeordneten aus der Nationalen Mandatpartei PAN inne. Als ein Abgeordneter verfasste er die Gesetze einschließlich des Antikorruptionsgesetzes. Patrialis Akbar war auch einmal vom 2009 bis 2011 der Rechts- und Menschenrechtsminister. Der Richter des Verfassungsgerichts ist ein spezieller Posten, da er die Verfassung und die Regulierung über das indonesische Regierungssystem beherrschen muss. Patrialis ist nicht der erste MK-Richter, der wegen eines Korruptionsfalls von KPK festgenommen wurde. Vor einigen Jahren hatte KPK den Leiter vom Verfassungsgericht MK, Akil Mochtar, aus der Golkar-Partei auch festgenommen. Eine entscheidende Maßnahme gegen die Korruption ist deshalb sehr nötig, so schrieb Kompass. Die Ethikkommission des Verfassungsgerichts muss entscheidende Maßnahmen demnächst treffen, um die Abschreckungswirkung für die anderen Korruptionstäter zu bringen. Sonst vertraut die Gemeinschaft nicht mehr auf das indonesische Verfassungsgericht MK. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Unabhängigkeit von Sri Lanka. Am 4. Februar 1948 ist Sri Lanka von Großbritannien unabhängig. Sri Lanka ist demokratische sozialistische Republik. Früher war Sri Lanka Ceylon und ist Inselstaat im Indischen Ozean vor der südostlichen Küste Indiens, Mitgliedstaat des Commonwealth. Die Parkstraße und der Golf von Myanmar trennen Sri Lanka von Indien. Zwischen den beiden Staaten liegt eine Kette winziger Inseln, die sogenannte Adamsbrücke. Die größte Entfernung von Norden nach Süden liegt etwa bei 440 Kilometern. Die Hauptstadt und zugleich größte von Sri Lanka ist Colombo. Sri Lanka liegt im Bereich des innertropischen Äquatorialklimas. Die trockensten Gebiete liegen im Nordosten und Südwesten. Sri Lanka ist für die Schönheit und Vielfalt seiner Vegetation bekannt. Insgesamt sind rund 28% der Landesfläche bewaldet. Die Tierwelt Sri Lankas zu der auch viele vom Aussterben bedrohte Tierarten zählen, ist sehr vielfältig und umfasst unter anderem Geparden, Leoparden, verschiedene Affenarten und Elefanten. Es gibt auch zahlreiche Reptilienarten, darunter Krokodile und Pythons. Die Amtssprachen Sri Lankas sind Sinhalesisch und Tamil. Der Präsident ernennt den Ministerpräsidenten und die Mitglieder des Kabinetts und hat das Recht, das Parlament aufzulösen. Am 4. Februar 1945 wurde die Konferenz Yalta im Kap Krimea der Sowjetunion gegen den Sturz Deutschlands im Zweiten Weltkrieg durchgeführt. An dieser Konferenz nahmen Winston Churchill von Großbritannien, Joseph Stalin von der Sowjetunion und der Präsident Roosevelt von den USA teil. Die Teilnehmer dieser Konferenz betonten wieder die Übereinstimmung, die bei der Konferenz Casablanca über die Übergabe ohne Bedingung Deutschlands erreicht wurde. Bei der Yalta-Konferenz stimmten sie darin überein, Deutschland in 4 Besetzungsgebiete von den USA, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion zu teilen. Andere Übereinstimmungen bei dieser Konferenz sind die Gründung der Vereinten Nationen im April 1945 in San Francisco und das Vetorecht von diesen Ländern beim Sicherheitsrat, der von den Vereinten Nationen gegründet werden wird. Die Übereinstimmungen dieser Yalta-Konferenz wurden aber in einigen Monaten nicht realisiert. Dadurch begann der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema: Die Asiatische Entwicklungsbank ADB lobt Wirtschaftsmaßnahmen Indonesiens. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern den Präsidenten der Asiatischen Entwicklungsbank ADB, Takehiko Nakao, im Merdeka Palace in Jakarta empfangen. Dabei wurde der Präsident von der Finanzministerin Sri Mulyani begleitet. Nach dem Treffen sagte Takehiko Nakao bei der Pressekonferenz "Ihr Lobe Indonesien", dass dieses Land die Wirtschaftsmaßnahmen inmitte der globalen Unsicherheit ergriffen habe. Nakao sagte dazu weiter, er sei von der Verpflichtung der indonesischen Regierung zur Reform der Maßnahmen sehr beeindruckt. Die Reform der Maßnahmen rufe das Vertrauen des Marktes hervor. Durch diese Reform bekomme das indonesische Volk die Nutzung davon, vor allem in der Ankurbelung der Wirtschaft. Nakao zufolge setze die ADB das indonesische Wirtschaftswachstum 2017 5,1% erreichen werde oder sich im Vergleich zum Wirtschaftswachstum 2016 steigere. Die Inflation, die im letzten Jahr auf 3,5% senke, werde sie in diesem Jahr auf 4% steigen. Seit September 2015 hat Indonesien 14 Wirtschaftsmaßnahmenpakete veröffentlicht, um die Investition in Indonesien zu steigern, die Konkurrenzleistungsfähigkeit zu verbessern und die Wirtschaft zu variieren. Nach der ADB-Pressemeldung betonte Nakao beim Treffen mit Präsident Joko Widodo wieder die ADB-Verpflichtung, um Indonesien Hilfe in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr in mittelfristiger Zeit zu gewähren. Als eines der ADB-Gründerländer 1966 habe Indonesien eine Finanzhilfe in Höhe von 31,8 Milliarden US-Dollar, eine Spende und eine technische Hilfe in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar bekommen. Im letzten Jahr habe ADB Indonesien eine Finanzhilfe in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar gewährt. Dazu gehöre die Spende in Höhe von 17 Millionen US-Dollar. 1,27 Milliarden davon dienen der Regierung. Laut NAKAU gebe es viele von Indonesien durchgeführte Programme, die dazu dienten, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Indonesien solle beispielsweise die vorhandenen Maßnahmen, vor allem im Bereich der Infrastruktur, Ausbildung und der Gesundheit, durchführen. Inzwischen sagte die Finanzministerin Sri Mulyani, dass Präsident Joko Widodo beim Treffen mit NAKAU eine erfolgreiche durchgeführte Wirtschaftsmaßnahmen und die Bemühungen der Regierung zur Bewältigung der Sozialkluft bei der Bevölkerung erklärt habe. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie ein, nach Bondowoso, Ostjava zu reisen. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Liebe Zuhörer, der Bezirk Bondowoso liegt zwischen dem Bezirk Situbondo, das Gebiet der Nordsee in Ostjava und dem Bezirk Jember. Die Temperatur in Bondowoso ist ziemlich kühl, nämlich von 15 bis 25 Grad Celsius. Seit der Kolonialherrschaftsära ist Bondowoso bekannt wegen des wunderbaren Plantagenpotenzials. Bis heutzutage wird die Erbe von Niederlanden und Gebäude noch gesehen. Außer der Plantage hat Bondowoso auch das andere Potenzial, und zwar ein Reiseziel von Rafting namens Busamba Rafting, gebildet in 2008. Busamba ist die Abkürzung von Bondowoso Sampean Baru. Dieser Name folgt dem Fluss Sampean Baru. Rafting Busamba liegt im Dorf Krocok Park im Kleinbezirk Wonosari, der Bezirk Bondowoso, entfernt ca. 12 km vom Zentrum Bondowoso. Der Fluss Sampean Baru wird ruhig im Sommer kategoriert, aber kräftig beim Regen, sogar Überschwemmung. Rafting dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden durch verschiedene Arten von Flussgewässern. Das Flussgewässer im Fluss mit 14 km ist ziemlich herausfordernd. In der Mitte des Flusses gibt es großen Felsen, der Titanic-Fels genannt wird, weil die Form von diesen Felsen ist ähnlich von Titanic. Außer 23 Stromschnellen gibt wunderschöne Landschaften von Klippen und Fledermaushöhlen. Busamba Rafting geht zum Ende im Dorf Gentong. Liebe Zuhörer, machen Sie keine Sorge beim Rafting, weil die Einrichtungen hier wie Gummiboot, Paddel, Boje Kopfschützer, Umkleideraum und Badezimmer angeboten wird. Jedes Boot kann 6 Personen laden. Es gibt auch einen Führer, die bereit den Teilnehmern beim Rafting begleiten. Rafting hier kostet 175 Rupiah, inklusive Welcome Drinks, Snacks und Mittagessen. Dieses Abenteuer beginnt um 8 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr. Und die letzte Abfahrt ist um 15 Uhr. Normalerweise werden die Rafting-Teilnehmer in Bosamba in 2 Gruppen geteilt und jeweilige Gruppe hat einen anderen Weg. Die Teilnehmer werden LKW gebracht und der Weg ist taubig und steinig. In Starting Point werden die Teilnehmer in 4 Gruppen geteilt. Jede Gruppe besteht aus 5 bis 6 Personen. Rafting ist bereit. Das war unser wunderbares Indonesiens für heute. Treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen und auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer RRI World Service, die Stimme Indonesiens, irgendwo Sie sind, wir treffen uns wieder mit mir, Reza, im Programm Dies und Das. Liebe Zuhörer, Batik ist eines der indonesischen Kulturerbes, die sich in die ganzen Regionen Indonesien verbreitet. Als Indonesier sind wir sehr stolz auf dieses Erbe der Vorfahren, weil UNESCO am 2. Oktober 2009 eingeweiht hat, das Batik als menschliche Kulturerbe in Form der mündlichen und immateriellen Kultur zu Indonesien gehört. Seitdem wird der 2. Oktober als Tag der nationalen und internationalen Batik gefeiert. Indonesische Batik verfügen über abwechslungsreiche Arten und Sorten von dem Muster. In jeder Batik produzierenden Region hat normalerweise ihr eigenes Muster, das von anderen Handwerken nicht nachgeahmt werden kann. Heute wird Dies und Das über Batikmuster aus der Insel Sumatra präsentieren. Liebe Zuhörer, Ursprung des Namens Batik stammt aus javanischer Sprache, Jawani. Deswegen ist Batik identisch mit Java. Man kann daraus nicht färben. Batik ist aus den Wörtern Amba und Tik aufgetaucht. Amba ist Schreiben und Tik ist Punkt. Also, Batik ist ein Prozess der Platzung der Punkte der Kerze auf ein Tuch. Jetzt stellt sich die Frage, wie man Batik Sumatra macht. Batik Sumatra wird gleich wie Batik Java zu beiden benutzten Ausrüstungen hergestellt. Die Unterschiede liegen nur an dem Muster und der Farbe. Atik Joko Sumaryono, die Leiterin der Abteilung für Informations- und Werbung der Stiftung Batik Indonesiens, meint, dass Batik Sumatra nicht beliebt ist, da es jeden Tag von der Bevölkerung nicht getragen wird. Obwohl die Batik sich schon vor einigen Jahrhunderten in Sumatra entwickelte. Darum ist das Muster identisch mit königlicher Macht der Zeit. Obwohl Batik Sumatra unbeliebter als Batik Java ist, hat aber Batik Sumatra einige Arten und einzigartige Muster. Unter anderem Batik Aceh, Batik Medan, Batik Palembang, Batik Padang, Batik Riau, und Batik Jambi. Batik Aceh wird seit 17. Jahrhundert in der Geschichte geschrieben. Das bekannteste Muster von Batik Aceh heißt Pintu Aceh. Es hat helle Farben wie Rot, Grün, Gelb und Rosa. Das Pintu Aceh-Muster ist wie traditionelle Haustür von Aceh und symbolisiert das offene Verhalten der Gesellschaft zur Aufnahme der Unterschiede. Liebe Zuhörer, dann informieren wir über Batik Jambi. Es wird normalerweise in Form loses Gewands, Sarung oder Schal produziert. Identische Farben, die wir üblich sehen können, sind Rot, Blau, Schwarz und Gelb. Das Muster wird aus Natur wie Pflanzen, Tiere und bürgerliche Aktivitäten genommen. Die bekannten Batikmuster Jambi sind Kapal Sanggat, Burung Koau, Durian Pecah, Merak Ngeram, dan Tampok Manggis. Di Insel Provinsi Riau, Sumatera, hat Batik Tabir. Diese Batik wird aus Schreib- und Kneifsystem gemacht. Die Farben sind hell wie Rot, Gelb und Grün. Das Muster ist unter anderem Bunga Bintang, Sosow, Cempaka, und Kendudu. Batik Medan hat eigenes Muster, das durch jede Ethnie in Nord-Sumatra genommen wird. Das Batikmuster wird auf Batak Volksgruppen in Nord-Sumatra wie zum Beispiel Mandailing, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Pakpak Dairi, und Central Tapanuli angefasst. Das Genommene aus verschiedenen Regionen Muster, wie Batikmuster von Ulos Batak, Harihara Sundung, Am Himmel, zeigt etwas von Toba See, und Batikmuster Panipatunda von Simalungan. Batik Medan wird aus Ulos Tuch gemacht und in jedem Bezirk in Nord-Sumatra gefunden und liegt noch im Trend. Normalerweise trägt man es bei traditionellen Zeremonien. Der Unterschied zwischen Batik Medan und Batik Java liegt an dem Muster. Im Allgemeinen benutzt Batik Java Blumen, Tieren und andere Muster. Und Batik Medan nimmt ethnische Muster aus Nord-Sumatra, wie zum Beispiel Ulos Muster greift zu dem Ulos Tuch Batak. Liebe Zuhörer, das war heutige Ausgabe mit dem Thema Batikmuster aus Sumatra. Wir treffen uns wieder an anderer Gelegenheit mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer RRI World Service, die Stimme Indonesiens. Irgendwo Sie sind, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen. Mit mir, Reza. Wir werden Sie über indonesische Musik, sowohl traditionelle und als auch moderne Musik, informieren. Bei der heutigen Ausgabe besprechen wir einen talentierten Sänger Indonesiens, Cakrakan. Liebe Zuhörer, nun werden wir zuerst das Lied von Cakrakan mit dem Titel Harus Terpisah anhören. Liebe Zuhörer, Popularität von Cakrakonta Pariaman oder Cakrakan genannt, explodiert durch das Lied, das Sie gerade hören, harus terpisah. Das Lied wurde im Jahr 2013 veröffentlicht und ist das Hauptlied in seinem Album. Seiner unverwechselbare Stimmcharakter und leicht verdauende Musik und Texte macht dieses Lied schnell populär. Das Lied harus terpisah erzählt über gedrückte Liebe oder man liebt jemanden nicht mehr. Liebe Zuhörer, am Anfang seiner Karriere war Chakrakan ein Dangdut-Sänger. Der 25. Jahre alt Sänger ist in Pangandaran, Westjava, geboren und ist jetzt einer der besten Sänger in Indonesien. Okay, nun hören wir ein Lied mit dem Titel Mencari Cinta Sejati oder auf Deutsch Suche nach der wahren Liebe. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, dieses Lied ist der Soundtrack des in der Mitte 2016 veröffentlichten Films Rudy Habibi. Es wurde von Meli Guslau verfasst. Dieses Lied erzählt darüber, dass Liebe ein Ende haben muss. Die Liebe ist nicht nur für einen Freund oder eine Freundin, sondern auch für Familie, Verwandten und den Staat Indonesien. Liebe Zuhörer, während seiner Karriere in der Entertainment-Welt in Indonesien erhielt er einige Anerkennungen, wie zum Beispiel der beste Neueinsteiger von Anugerah Musik Indonesia 2013 und der beste neue menschliche Sänger von Anugerah Planet Musik 2013. Am Ende des Jahres 2014 bekommt er ein Angebot von der bekannten Sängerin Malaysiens, Siti Nurhaliza, um zusammen zu singen. Siti Nurhaliza ist mit seiner starken Stimme auffällig. Okay, liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Musikprogramm mit zwei Liedern von Chakrakant. Seluruh Cinta oder auf Deutsch Alle meine Liebe und Setelah kau tiada oder auf Deutsch Nachdem du mich verließ. Genießen Sie bitte die Lieder und wir treffen uns wieder beim nächsten Programm. Auf Wiederhören!
Tetap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan, terbayang saat bersama lewati masa terindah saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku
yang sanggup menghidupkan segala gerakku.
Kau selalu memujamu
hingga nanti kita kan bersama.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.